Hi, ich bin Roman Molsch und CEO der GEWECOM. Wir sind eine Customer Service Company mit 3000 echten Charakterköpfen. Und ja, wo viele Menschen arbeiten, da fliegen auch mal die Fetzen. Gut, dass wir einen Anwalt haben, der nicht nur Recht, sondern auch Menschen versteht. Ihr hört jetzt den Podcast Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu Folge 68 unseres Podcasts Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Heute mit dem Titel Wenn es mehr als der Obstkorb sein soll, Benefits im Arbeitsverhältnis, Teil 1. Ja, moin aus Hamburg.
Moin auch von mir, Jens Buchwald aus dem Herzen von Hamburg.
Vielen, vielen Dank, dass Sie sich wieder für uns, also für Arbeitsrecht für Arbeitgeber entschieden haben. Legen Sie die Füße hoch und überlassen Sie alles andere uns. Wir danken Hörerinnen, die wir gewonnen haben auf Curaçao. Dann danken wir noch Christoph Herden, der uns geschrieben hat. Ich kenne und schätze den Podcast sehr und empfehle ausgewählte Episoden immer wieder auch innerhalb unseres Teams. Vielen Dank für die gute Arbeit. Ich freue mich auf alles, was zukünftig in dieser Richtung noch so kommt. Ja, wir danken natürlich zurück. Vielen Dank, Herr Herden, dafür. Dann hat es noch Patrick Doll geschrieben, seit 2 Monaten höre ich Ihren Podcast bei allen passenden Gelegenheiten. Radfahren, Autofahren, lange überfälliges Putzen und bin wirklich beeindruckt von der Aktualität, Stichwort aktuelle BAG-Entscheidung und den hilfreichen Praxistipps, danke dafür. Ja, den Dank können wir nur erwidern, vielen, vielen Dank für diese freundlichen Worte. Und Lea Gödert hat uns noch geschrieben, Ihren Podcast höre ich regelmäßig und habe bereits vieles für mich und meine Arbeit mitnehmen können. Darüber freuen wir uns natürlich sehr. Wir danken und wir hoffen, auch in der Zukunft können Sie das ein oder andere mitnehmen. Ein besonderer Dank geht heute an Roman Molch, Geschäftsführer der GEWECOM, der so charmant unseren Podcast angesagt hat. Vielen lieben Dank, Herr Molch. Kommen wir zu unserem heutigen Schwerpunktthema. Wenn es mehr als der Obstkorb sein soll, Benefits im Arbeitsverhältnis. Heute geht es also um alles, was ihr als Arbeitgeber zusätzlich zur normalen Vergütung euren ArbeitnehmerInnen Gutes tun wollt. Die Liste ist hier beinahe endlos, genau wie die rechtlichen Probleme. Wir servieren euch heute daher Teil 1 und greifen das Thema in mindestens einer weiteren Folge wieder auf. Heute geht es zunächst um allgemeine Fragen, die ihr bei allen Benefits berücksichtigen müsst. Dann wird Jens Buchwald euch einiges zum Jobrad und zum Dienstwagen sagen. Und anschließend wollen wir heute noch darüber sprechen, was zu beachten ist, wenn ihr euren ArbeitnehmerInnen Tablets oder Handys überlasst, was bei der Zahlung von Weihnachts- und Urlaubsgeld und bei der Gewährung zusätzlicher Urlaubstage zu beachten ist. Und jetzt ab geht die wilde Fahrt. Eins am Anfang, ein Anspruch auf Benefits besteht grundsätzlich nicht. Das bedeutet, ihr als Arbeitgeber entscheidet, ob und auch welche Benefits ihr gewährt. Wenn ihr euch allerdings dazu entschieden habt, dann solltet ihr genau überlegen, ob und was ihr dazu schriftlich festhalten wollt, um Probleme in der Zukunft zu vermeiden. Ihr kennt wahrscheinlich alle die bösen Wörter betriebliche Übung. Das wollen wir uns mal gemeinsam genauer angucken. Ich hatte ja eben gesagt, dass eure ArbeitnehmerInnen grundsätzlich keinen Anspruch auf Benefits haben. Das ist allerdings ganz anders, wenn eine betriebliche Übung besteht. Eine solche betriebliche Übung, die liegt vor, wenn ihr mehrfach, in der Regel 3-mal, eine bestimmte Leistung gewährt und die betroffenen Beschäftigten davon ausgehen können, dass sie diese Leistung auf Dauer bekommen. Das führt dann dazu, dass ArbeitnehmerInnen auch dann, wenn ihr euch entscheidet, die Leistung nicht mehr zu erbringen, weiterhin diese Leistung von euch verlangen können. Und tatsächlich geht es hier nicht nur um Zahlungsansprüche wie Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld oder andere Sonderzahlungen. Eine betriebliche Übung kann zum Beispiel auch bei der wiederholten Gewährung von Homeoffice oder bei der regelmäßigen Zurverfügungstellung von Parkplätzen oder bei der mehrfachen Erlaubnis, Firmeneigentum zu nutzen, zum Beispiel die Nutzung des betrieblichen Telefons zu privaten Zwecken entstehen. Was könnt ihr jetzt tun? Wollt ihr, dass keine betriebliche Übung entsteht, dann müsst ihr das jedes Mal bei der Gewährung einer Leistung deutlich machen. Damit ihr das im Streitfall auch beweisen könnt, solltet ihr das zumindest in Textform euren ArbeitnehmerInnen mitteilen. Üblich ist das zum Beispiel bei Sonderzahlungen. wo oft geschrieben wird, dass dies eine einmalige, freiwillige Leistung ist und kein Anspruch für die Zukunft entsteht. Nachteil an dieser Stelle ist, dass ihr, wenn kein Anspruch entstehen soll, auch keine weiteren Bedingungen festlegen könnt. Wollt ihr also zum Beispiel regeln, dass die Leistung in bestimmten Situationen nicht gewährt werden soll oder gekürzt werden soll, dann müsst ihr das, zum Beispiel im Arbeitsvertrag oder in einer Betriebsvereinbarung, vereinbaren. Dann entsteht zwar ein Anspruch auch für die Zukunft, aber ihr könnt konkrete Regelungen für die Leistung festlegen. Das heißt, ihr müsst letztlich entscheiden, was euch wichtiger ist, einen Anspruch für die Zukunft zu vermeiden oder Bedingungen für die Gewährung festzulegen. Beides zusammen geht leider nicht. Und noch ein letzter Punkt, wenn ihr eine Leistung nicht nur einmalig gewährt, muss sie in euer Nachweisdokument aufgenommen werden. Ich spreche hier über das allseits beliebte Nachweisgesetz. Wenn ihr Fragen habt, wie ihr das in eurem Betrieb konkret umsetzen sollt, dann kommt gerne auf uns zu. Unsere E-Mail-Adressen findet ihr in den Shownotes.
Ja, und dann starten wir mal durch. Und zwar starten wir die wilde Fahrt gleich auch mit einem Fortbewegungsmittel, was sich zunehmender Beliebtheit im Rahmen der arbeitsrechtlichen Benefits versieht. Und zwar geht's um das Thema Jobrad. Das ist in den letzten Jahren zunehmend beliebter bei Arbeitnehmenden geworden. Für euch als Arbeitgeber der Vorteil hierbei, man tut parallel gleich etwas für den Gesundheits- und Umweltschutz und kann das Angebot von Jobrädern auch unter Marketinggesichtspunkten einsetzen. Attraktiv ist es zudem für Mitarbeiter, da bei der Umwandlung von Bruttoentgelt weniger Steuern und Sozialabgaben anfallen. Was solltet ihr beim Angebot von Jobrädern beachten? Also, auf der Vertragsseite, die wir uns natürlich zunächst angucken, ist wichtig, dass dort möglicherweise eben mehr als ein Vertrag geschlossen werden muss. Und dort muss zunächst einmal ein Leasingvertrag geschlossen werden mit einem Jobradanbieter. Häufig ist das mit einer 36-monatigen Laufzeit. Zusätzlich wird dann regelmäßig ein Nutzungsüberlassungsvertrag zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer geschlossen. Darüber hinaus kann es dann in unterschiedlichen Konstellationen auch noch dazu kommen, dass drittens ein Vertrag mit einem Dienstleister geschlossen wird, zum Beispiel ein sogenannter Kooperationsvertrag, zum Beispiel mit einem Online-Portal zur Durchführung und Administration oder aber auch für Serviceleistungen rund um das Fahrrad. Und als vierte mögliche Vereinbarung ist denkbar, jedenfalls dann, wenn ihr ein etwas größeres Unternehmen seid und einen Betriebsrat habt, dass es möglicherweise auch eine Betriebsvereinbarung in diesem Zusammenhang gibt, wo beispielsweise der Kreis der teilnahmeberechtigten Arbeitnehmer genannt ist bzw. festgelegt ist, wo zum Beispiel geregelt ist, dass nicht teilnahmeberechtigt sind solche Mitarbeiter, die aufgrund Erreichens der Regelaltersgrenze in weniger als 36 Monaten eben diese Regelrentenaltersgrenze erreichen. Mitarbeiter, die sich bereits in der Passivphase der Altersteilzeit befinden und auch Mitarbeiter, bei denen Gläubiger Lohnabtretungen offengelegt haben. Hintergrund, hier gäbe es nämlich jeweils Probleme bei der Entgeltumwandlung. Was ist beim Jobrad ansonsten zu berücksichtigen? Ja, ihr habt jetzt vielleicht auch das Thema Dienstwagen so im Hinterkopf. Es ist hier ähnlich. Es ist nicht alles gleichlautend, aber es ist ähnlich. Also auch hier wird regelmäßig die private und die dienstliche Nutzung dem Mitarbeitenden eingeräumt. Und der Mitarbeiter hat auch recht ähnliche Pflichten wie beim Dienstwagenvertrag. Also zum Beispiel Pflichten bei der Nutzung des Dienstrades. Also auch da müssen Straßenverkehrsregeln nach dem Straßenverkehrsgesetz, der Straßenverkehrsordnung eingehalten werden. Das Fahrzeug, also hier genauer gesagt das Dienstrad, darf nur in verkehrstüchtigem Zustand bewegt werden. Bei Unfallereignissen ist die Polizei umgehend hinzuzuziehen. Und vor diesem Hintergrund ist es halt wichtig, auch ein bestimmtes Pflichtenprogramm transparent im Überlassungsvertrag an den Arbeitnehmenden zu regeln. Insbesondere spannend ist, wer bezahlt denn eigentlich das Dienstrad? Wie wir es eben schon einmal angerissen haben, in der Praxis am häufigsten verbreitet ist die Entgeltumwandlung. Also ein Teil des Entgeltes des Arbeitnehmers wird in Höhe der Leasingrate umgewandelt. Es gibt da zwar auch andere Varianten, zum Beispiel könnt auch ihr als Arbeitgeber die Rate zusätzlich zum Gehalt übernehmen. Das ist in der Praxis aber nicht die verbreitetste Variante. In der Praxis wird tatsächlich regelmäßig über die Entgeltumwandlung finanziert. Wie ist es denn dann mit der Leasingrate bei Störfällen und welche Störfälle sind da in der Praxis insbesondere zu berücksichtigen? Also zunächst einmal ein häufig anzutreffender Störfall. Ein Mitarbeiter ist länger erkrankt und der Entgeltfortzahlungszeitraum ist abgelaufen. Wie verhält es sich denn da mit der Zahlung der Leasingraten bzw. der Überlassung des Jobrates? Grundsätzlich ist es in diesem Zusammenhang denkbar, dass der Widerruf der Überlassung des Dienstgrades vereinbart wird. Das macht aber in der Praxis relativ wenig Sinn, da ihr als Arbeitgeber das Fahrrad regelmäßig nicht nutzen könnt, zumal das regelmäßig auf die individuellen Bedürfnisse des Mitarbeitenden konfiguriert sein darf. Vor diesem Hintergrund empfiehlt es sich für solche Konstellationen, also Auslaufen des Entgeltanspruches, klarzustellen bzw. klare Regelungen aufzunehmen, dass der Mitarbeiter trotz Auslaufen der Entgeltfortzahlung weiterhin das Jobrad nutzen darf, aber auch gleichzeitig zur Fortzahlung der Leasingraten verpflichtet ist. Solche Konstellationen haben auch schon die Arbeitsgerichte in Deutschland beschäftigt. Unter anderem das Arbeitsgericht Aachen hat im Jahre 2023 über eine solche Klausel zu urteilen gehabt und hierbei festgestellt, dass eine solche Klausel rechtmäßig sei. Konkret hat das Arbeitsgericht Aachen hierbei festgestellt, stellt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer im Rahmen eines Leasingvertrags ein E-Bike zur Verfügung und verpflichtet sich der Arbeitnehmer, die monatlichen Leasingraten dem Arbeitgeber zu erstatten, was nach der Vereinbarung im Rahmen einer Entgeltumwandlung abgewickelt wird, so hat der Arbeitnehmer jedenfalls bei entsprechender Vereinbarung die monatlichen Raten auch während entgeltfreier Beschäftigungszeiten zu entrichten. Das Ganze ging dann auch hoch zum Landesarbeitsgericht Köln. Das Landesarbeitsgericht Köln hatte diese Entscheidung bestätigt. Dementsprechend kann euch als Arbeitgeber nur empfohlen werden, wenn ihr vergleichbare Jobratregelungen andenkt, dann baut auch bitte eine solche Klausel mit in den Vertrag ein, die eindeutig regelt, dass die Leasingraten vom Arbeitnehmenden auch nach Auslaufen der Entgeltfortzahlung vorzuzahlen sind. Also mit anderen Worten, wenn gar keine Entgeltumwandlung möglich ist. Eine kleine Rechtsunsicherheit in diesem Zusammenhang muss ich ganz leise erwähnen. Das Arbeitsgericht Osnabrück hat im Jahr 2019 in einem Urteil die gegenteilige Auffassung vertreten und dort festgestellt, dass die Zahlung von Leasingraten für den Zeitraum, in dem kein Entgelt bezogen wird, jedenfalls eine unangemessene Benachteiligung des Arbeitnehmers darstelle. Aus meiner Sicht ist das Urteil des Arbeitsgerichts Aachen überzeugend, weil das auch die besondere Interessenlage in diesem Zusammenhang berücksichtigt. Schließlich sind Dienstwagenverträge regelmäßig so formuliert, dass dort der Arbeitnehmer die Arbeitgeberseite mit der Bestellung eines bestimmten Fahrrades bei einem bestimmten Händler beauftragt. Und daraus wird dann eigentlich regelmäßig deutlich, dass bei einer solchen Vertragsgestaltung die Initiative eben vom Mitarbeiter ausgeht und dieser euch als Arbeitgeber sozusagen als Zwischenhändler für die Lieferung eines Fahrrades einsetzt. Und das ist dann auch anders als bei der üblichen Dienstwagengestellung. Weil der Dienstwagen regelmäßig unmittelbar Gegenleistung für geleistete Dienste ist und daher auch ohne anderweitige Abrede selbstverständlich das Schicksal des Entgeltanspruches teilt. Weiterer Störfall bei der Überlassung von Jobrädern, natürlich die Kündigung des Arbeitsverhältnisses. Wie verhält es sich denn dann mit den Leasingraten und mit dem Jobrad? Grundsätzlich ist es so, dass beim Ende des Arbeitsvertrages auch die Nutzungsüberlassungspflicht des Arbeitgebers endet und das Jobrad vom Mitarbeiter herauszugeben ist. Problem dabei, der Leasingvertrag bleibt natürlich grundsätzlich bestehen. Ihr als Arbeitgeber müsstet also die Leasingraten gegenüber dem Leasinggeber weiterhin zahlen. Deshalb ist wichtig, dass im Rahmen eines Leasingvertrages auch eine vorzeitige Beendigungsmöglichkeit für solche Konstellationen vereinbart wird. Häufig ist das in der Praxis allerdings verbunden mit Schadensersatzzahlungen. dann stellt sich natürlich dann die wichtige Anschlussfrage, muss denn der Mitarbeiter eine Entschädigung zahlen bei einer Kündigung, die dann zu einem möglichen vorzeitigen Leasingende führt? Oder muss der Arbeitnehmer die Leasingraten ersetzen? Wie ist das? Also, da gucken wir einmal ganz kurz auf den Dienstwagen und auf die recht parallele Problematik. Allgemein wird man da sagen können, Klauseln, die die Rückgabe eines Dienstwagens vorsehen und gleichzeitig die Weiterzahlung von Leasingraten, die sind unzulässig. Und das ist auch beim Dienstrat so nicht zulässig. Alternativ kann man jedoch an Klauseln denken, wonach der Arbeitnehmer bzw. dann der ehemalige Arbeitnehmer zur Übernahme des Leasingvertrages bzw. ihr als Arbeitgeber zur Übertragung des Leasingvertrages auf den Arbeitnehmer verpflichtet seid. Eine solche Regelung erscheint denkbar, dass der Mitarbeiter verpflichtet ist, den Leasingvertrag zu übernehmen. Jedenfalls, wenn es sich um eine nicht von euch als Arbeitgeber zu vertretende Eigenkündigung des Arbeitnehmers handelt oder um eine verhaltensbedingte Arbeitgeberkündigung. Ein Gestaltungsproblem, was dann verbleibt, ist, der Leasinggeber muss dem Vertragspartnerwechsel auch zustimmen. Ja, deswegen ist es auch hier wichtig, dass im Leasingvertrag eine Vertragsklausel aufgenommen wird, wonach der Wechsel des Vertragspartners für bestimmte Fallkonstellationen bereits im Vorfeld geregelt wird. Euch als Arbeitgeber verbleibt in der Praxis häufig der Schutz durch bestimmte Dienstleister, wonach mit Dienstleistern auch Rücknahmeoptionen bei vorzeitiger Beendigung des Arbeitsverhältnisses bzw. bei bestimmten Störfällen vereinbart werden können. In der Praxis denkt ihr bitte auch noch an die zusätzlichen Störfälle Elternzeit. Da haben wir möglicherweise noch deutlich längere Zeiträume, in denen kein Entgelt gezahlt wird, und den zusätzlichen Störfall Lohnpfändung. Dort ist nämlich das Problem, dass das pfändungsfreie Entgelt möglicherweise unterschritten werden könnte und ein Verstoß gegen § 107 Absatz 2 der Gewerbeordnung droht, wenn hier nicht mehr der pfändungsfreie Teil des Entgeltes ausgezahlt wird. Das zunächst der kurze Überblick zum Thema Jobrad. Und dann wollen wir natürlich auch kurz den großen Bruder des Jobrades erwähnen, des Deutschen liebstes Kind wohl immer noch, der Dienstwagen bzw. das Kfz. Unbedingt sinnvoll in diesem Zusammenhang natürlich klare Regelungen im Dienstwagenüberlassungsvertrag. Und in dem Zusammenhang verweisen wir auf unsere Folge 41 dieses Podcasts, wo wir das Thema Dienstwagen schon einmal sehr ausführlich und umfassend dargestellt haben. Hört gerne rein in diese Folge, wenn ihr mehr Informationen zum Thema Dienstwagen wünscht. Dass es aber auch zu Problemen kommen kann, wenn es eine Dienstwagenvereinbarung gibt, das zeigt eine aktuelle Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Niedersachsen, die ich euch heute noch mal kurz vorstellen möchte. Es geht da konkret um das Urteil vom 22. Mai diesen Jahres und um die Frage, ob und wie ein Arbeitnehmer rechtlich einwandfrei von der Arbeitspflicht freigestellt werden kann, nachdem eine Kündigung des Arbeitsverhältnisses ausgesprochen wurde. Im Arbeitsvertrag war hier ein Paragraph 20 enthalten mit der Überschrift Freistellung von der Arbeitspflicht. Und dieser Paragraph lautete auszugsweise: Die Arbeitgeberin ist berechtigt, den Arbeitnehmer bei oder nach Ausspruch einer Kündigung, gleich von welcher Seite, unter Fortzahlung der Arbeitsvergütung von der Arbeitsleistung freizustellen. Und zusätzlich war ein Dienstwagenvertrag vereinbart, und in diesem Dienstwagenvertrag war im Paragraphen 2 Umfang der Nutzung unter anderem ein Widerrufsrecht des Arbeitgebers vorgesehen, welches wie folgt lautete: Sowohl die Erlaubnis der dienstlichen als auch der privaten Nutzung kann durch die Arbeitgeberin unter Einhaltung einer Frist von einem Monat widerrufen werden, wenn ein sachlicher Grund vorliegt. Insbesondere wenn, Buchstabe E, der Arbeitnehmer von der Verpflichtung zur Arbeitsleistung freigestellt wird. Es kam, wie es kommen musste. Der Arbeitgeber kündigte mit ziemlich langer, ordentlicher Kündigungsfrist und stellte den Arbeitnehmer zugleich bis zum Vertragsende frei und verlangte den Dienstwagen heraus. Der Arbeitnehmer kam dem Herausgabeverlangen nach und verlangt jetzt Schadenersatz für die Nichtgewährung der Dienstwagenüberlassung im Zeitraum der Freistellung bzw. im Zeitraum bis zum Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist. Diese Klage hatte sowohl in erster Instanz als auch jetzt vor dem Landesarbeitsgericht Niedersachsen Erfolg. Die eingeräumte Berechtigung, einen Arbeitnehmer im Falle einer Kündigung ohne Vorliegen besonderer Voraussetzungen freizustellen, sei mit den wesentlichen Grundgedanken des höchstrichterlich anerkannten Beschäftigungsanspruchs eines Arbeitnehmers nicht vereinbar. Das Transparenzgebot des Paragraphen 307 Absatz 2 fordere, dass die zur Freistellung berechtigenden Gründe konkret in der Vereinbarung genannt werden. Eine Klausel wie die vorliegende, die ohne weitere Vorbedingungen den Arbeitgeber für die Kündigungsfrist zur Freistellung eines Arbeitnehmers berechtige, verkehre das Verhältnis von Regel- und Ausnahmefall ungeachtet einer in jedem Einzelfall vorzunehmenden Kontrolle bei der Ausübung eines formularmäßig eingeräumten Rechts, ob die Grenzen billigen Ermessens überschritten wurden. Und eine derartige Regelung sei AGB-rechtlich unwirksam. Mit anderen Worten, eine Freistellungsklausel, deren einzige Voraussetzung der vorherige Ausspruch einer Kündigung, gleich von welcher Seite ist, ist AGB-rechtlich unwirksam. Vorsichtigen Arbeitgebern muss im Rahmen der Arbeitsvertragsgestaltung, und das betrifft jetzt nicht nur den Zusammenhang mit Dienstwagen, ohnehin geraten werden, die möglichen Gründe bzw. Sachgründe für die Freistellung bereits in der Vertragsklausel selbst zumindest grob zu konkretisieren. Zum Beispiel die Besorgnis der Weitergabe von Geschäftsgeheimnissen, die befürchtete Konkurrenztätigkeit, die Mitnahme von Kunden, aber auch der Wegfall des Arbeitsplatzes bzw. der Wegfall der Beschäftigungsmöglichkeit.
Ja, viele Beschäftigte erhalten von ihren Arbeitgebern auch Diensthandys oder einen Laptop gestellt. Und gerade bei hybriden Arbeitsmodellen, also bei der zumindest teilweisen Remote-Tätigkeit, macht das aus Arbeitgebersicht auch Sinn. Oft gibt es hierzu aber nichts Schriftliches, also keine Vereinbarung, die mit den Arbeitnehmenden geschlossen wurde. Das ist aus unserer Sicht zumindest fahrlässig. Es gibt nämlich viele Fragen, die dringend geregelt werden sollten. Und zwar so, dass später bewiesen werden kann, was vereinbart wurde. Mündliche Vereinbarungen sind also nicht sinnvoll. Ja, was sollte geregelt werden? Laut einer Studie von Bitkom dürfen über 80% der befragten ArbeitnehmerInnen ihr Diensthandy auch privat nutzen. Außerdem erlebe ich es auch immer wieder, dass dienstliche Laptops privat genutzt werden dürfen oder dass der Arbeitgeber das duldet. Sinnvoll ist das alles nicht. Warum ist das so? Naja, durch die Vermischung von dienstlichen und privater Nutzung entstehen viele Datenschutzprobleme. So können beispielsweise Sicherheitsprobleme entstehen, indem ungewollte Daten an Dritte abfließen, zum Beispiel durch Cookies auf Webseiten oder sogar durch Trojaner, die man sich bei der Privatnutzung einfängt. Ein weiteres großes Problem ist, dass ihr die Nutzung des E-Mail-Programms oder die Internetnutzung gerade nicht überprüfen dürft, wenn ihr die Privatnutzung erlaubt habt oder duldet. Tut ihr das dennoch, drohen Bußgelder der Datenschutzbehörden. Das Ganze geht sogar so weit, dass ihr euch die E-Mails im dienstlichen E-Mail-Programm, und zwar die privaten und die dienstlichen E-Mails, nicht angucken dürft, wenn ihr die Privatnutzung nicht verboten habt. Dadurch können natürlich große Probleme entstehen, wenn der Arbeitnehmende abwesend ist, zum Beispiel krank oder im Urlaub, oder sein Arbeitsverhältnis beendet worden ist. Aus diesen Gründen ist es sehr wichtig, in einer Nutzungsvereinbarung die private Nutzung von Handy und Laptop zu verbieten. Auch solltet ihr die Einhaltung des Verbotes von Zeit zu Zeit stichprobenartig überprüfen. Was solltet ihr noch in einer Nutzungsvereinbarung regeln? Naja, damit später kein Streit aufkommt, nehmt erstmal auf, was für ein Handy oder Laptop der Arbeitnehmende zur dienstlichen Nutzung bekommen hat. Dabei solltet ihr das Handy bzw. den Laptop ganz genau benennen, also Marke, Gerätenummer, Zubehör und SIM-Kartennummer. Als nächstes ist es wichtig zu regeln, in welchen Fällen ihr die Geräte zurückverlangen könnt. Während des Arbeitsverhältnisses oder bei Beendigung. Regeln zum Datenschutz sind ebenfalls wichtig. Dazu gehören unter anderem Vorgaben zur Passwortsicherheit, also wie lang das Passwort sein soll und gegebenenfalls wie oft es gewechselt werden muss. Auch sollte man regeln, wie die Geräte genutzt werden dürfen. Zum Beispiel, dass keine Fremdprogramme heruntergeladen werden dürfen oder so zu arbeiten, dass Dritte den Bildschirm nicht einsehen können. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Haftung, zum Beispiel bei Verlust, Beschädigung oder unsachgemäßen Gebrauch. Auch das sollte man regeln. Ein Thema, das immer wieder aufkommt, ist auch, wann ein Arbeitnehmender über das Handy oder den Laptop erreichbar sein muss. Hier gelten die normalen Regelungen zur Arbeitszeit. Ist die Arbeitszeit beendet, so muss der Arbeitnehmende auch auf den übergebenen Geräten nicht mehr erreichbar sein. Ausnahmen sind hier, wenn Überstunden rechtmäßig angeordnet wurden oder wenn der Arbeitnehmende Bereitschaftsdienst hat. Besonders müsst ihr natürlich in solchen Fällen auf die Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes achten. In § 5 Arbeitszeitgesetz ist nämlich geregelt, dass zwischen Ende der Arbeit an einem Tag und dem Beginn der Arbeit am nächsten Tag eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens 11 Stunden liegen muss. Während der Ruhezeit dürfen ArbeitnehmerInnen nicht zu Arbeiten durch den Arbeitgeber herangezogen werden. Wird die Ruhezeit durch Arbeit unterbrochen, dann beginnt nach Ende der Arbeit eine neue Ruhenszeit von 11 Stunden zu laufen. Hoch umstritten und gesetzlich nicht geregelt ist der Fall, dass es eine geringfügige Unterbrechung der Ruhezeit gibt, weil zum Beispiel ein Arbeitnehmender einen beruflichen Anruf auf dem Diensthandy entgegennimmt oder eine E-Mail auf seinem Dienstlaptop schreibt. Wenn ihr hier auf der sicheren Seite sein wollt, macht es Sinn, nach Ende der täglichen Arbeitszeit solche mehr oder weniger kurzen Arbeiten vom Sofa aus zu verbieten. Eins ist nämlich ganz klar, wird gegen das Arbeitszeitgesetz verstoßen, zum Beispiel gegen Pausen oder Ruhezeiten, drohen zum einen Bußgelder von bis zu 30.000 Euro pro einzelnen Verstoß an jedem Tag und bei beharrlicher Wiederholung der Verstöße sogar eine Gefängnisstrafe von bis zu einem Jahr. Und noch ein letzter Punkt. Wenn ein Arbeitsverhältnis endet, wollen Arbeitnehmende oft ihr Diensthandy oder den Dienstlaptop behalten. Das ist zwar grundsätzlich möglich. Ihr könnt also das Eigentum an den Geräten des Arbeitgebers auf den Arbeitnehmenden übertragen. Allerdings treten hier einige Probleme auf, die ihr kennen solltet. Zum einen ist die Übereignung eines Handys oder eines Laptops ein geldwerter Vorteil, der versteuert werden muss und auf den auch Beiträge in der Sozialversicherung abgeführt werden müssen. Hierfür müssen also Arbeitgeber und Arbeitnehmender Geld aufwenden. Vorab müsste der derzeitige Wert der Geräte geschätzt werden, damit klar ist, auf welchen Wert Steuern und Sozialversicherung gezahlt werden müssen. Ein weiterer Punkt sind natürlich die dienstlichen Daten, die auf dem Handy oder dem Laptop sind. Die müssten zum einen an den Arbeitgeber übertragen werden und zum anderen von den Geräten gelöscht werden. Wenn es sich also irgendwie vermeiden lässt, würden wir dazu raten, die Geräte nicht an die ArbeitnehmerInnen zu übereignen, da die beiden Punkte, die ich gerade genannt habe, einigen Aufwand erzeugen und auch Risiken nach sich ziehen. Und noch ein letzter Rat, auf gar keinen Fall solltet ihr die privaten Geräte der ArbeitnehmerInnen für dienstliche Zwecke nutzen. Nicht nur habt ihr dann keinen direkten Zugriff auf eure betrieblichen Daten, auf den privaten Geräten, es entstehen noch mehr datenschutzrechtliche Probleme, also lasst lieber die Finger davon.
So, da wollen wir uns nochmal einen recht bekannten Benefit angucken, beziehungsweise mehrere recht bekannte Benefits, nämlich ein mögliches Weihnachtsgeld und ein mögliches Urlaubsgeld. Da stellt sich dann häufig die Frage für euch als Arbeitgeber, ja, brauchen wir denn überhaupt eine Regelung? Unsere Erfahrung ist da, ja, wenn nichts geregelt ist, führt das häufig zu Streit. Insbesondere, wenn die Leistung nicht gezahlt wird oder gekürzt wird. Zudem besteht natürlich in diesem Zusammenhang schnell das Risiko des Entstehens einer betrieblichen Übung. Das hatte Alexander Schaaf ja auch in der Einleitung schon einmal erwähnt. In diesem Zusammenhang haben wir auch wieder eine Bezugnahme und zwar auf die Folge 21 unseres Podcasts. Da haben wir uns nämlich schon mal ausführlich mit dem Thema Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld beschäftigt. Hört diesbezüglich auch dort gerne nochmal rein, wenn ihr weitere Informationen zu diesem Thema benötigt. Heute möchte ich mich insbesondere mit der Frage beschäftigen, wozu zahlt ihr als Arbeitgeber denn eigentlich ein Weihnachtsgeld oder ein Urlaubsgeld? Mit anderen Worten, welchen Leistungszweck, wie der Jurist so schön sagt, verfolgt ihr mit dieser Leistung? Im Wesentlichen sind hier zwei Leistungszwecke zu differenzieren. Zunächst ist es einmal der Leistungszweck zusätzliche Vergütung für geleistete Arbeit. Und andererseits ist es der Leistungszweck Honorierung von Betriebstreue und zukünftiger Betriebstreue. Der wesentliche Unterschied, um das zu betonen, ist im ersten Fall, also bei der zusätzlichen Vergütung für geleistete Arbeit, ist es nicht möglich, rechtswirksam eine Rückzahlungsklausel zu vereinbaren. Wenn der Leistungszweck die zusätzliche Vergütung für geleistete Arbeit ist, ist allenfalls eine anteilige Kürzung bei einem unterjährigen Austritt pro rata temporis möglich. Zusätzlich ist bei dem Leistungszweck zusätzliche Vergütung für geleistete Arbeit allenfalls eine Kürzungsmöglichkeit denkbar, wenn ihr gemäß § 4a des Entgeltfortzahlungsgesetzes eine Kürzungsmöglichkeit im Falle von Krankheitszeiten vorgesehen habt. Wichtig, ihr müsst eine solche Kürzungsmöglichkeit in den Arbeitsvertrag bzw. in die Regelung bezüglich Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld aufnehmen. Die Kürzung ist hierbei möglich um ein Viertel des Arbeitsentgeltes, das im Jahresdurchschnitt auf einen Arbeitstag entfällt. Wenn die Sonderzahlung hingegen ausschließlich wegen des Leistungszweckes Honorierung von vergangener und zukünftiger Betriebstreue gezahlt wird, ist eine Rückzahlungsklausel für den Fall, dass der Mitarbeiter vor Ablauf bestimmter Fristen nach Zahlung dieser Sonderleistung ausscheidet, möglich. Solche Rückzahlungsklauseln sind grundsätzlich zulässig, so die Rechtsprechung, wenn die Bindung des Arbeitnehmers und die damit verbundene Beeinträchtigung seiner Arbeitsplatzwahlfreiheit nicht für einen zu langen Zeitraum vereinbart wird. Ja, was heißt hier zu lang? Also, das Bundesarbeitsgericht hat da folgende Grundsätze aufgestellt. Bei Sonderzahlungen bis zu 100 Euro keine Rückzahlungs- bzw. keine Bindungsmöglichkeit. Wenn Sonderzahlungen von weniger als einem Monatsgehalt gezahlt werden, dann gilt eine maximale Bindungsfrist bis zum 31. März des Folgejahres, bezogen auf ein Weihnachtsgeld. Bei einem Urlaubsgeld, was regelmäßig im Juni eines Jahres ausgezahlt wird, wäre hier eine Bindungsmöglichkeit bis zum 30.09. des laufenden Jahres zulässig. Bei Sonderzahlungen in Höhe eines vollen Monatsgehaltes oder mehr ist hingegen eine Bindung bis maximal zum 30. Juni des Folgejahres beim Weihnachtsgeld beziehungsweise bis zum 31. Dezember des laufenden Jahres bei einem Urlaubsgeld zulässig. Wichtig hierbei, bei solchen Rückzahlungsklauseln müsst ihr als Arbeitgeber zwingend nach den Gründen des Austritts differenzieren. Hierbei muss zum Beispiel bereits bei der Eigenkündigung des Arbeitnehmers differenziert werden, also nicht pauschal bei jeder Eigenkündigung des Arbeitnehmers. Und im Übrigen auch nicht bei betriebsbedingter Kündigung von euch als Arbeitgeber. Und auch bei personenbedingten Kündigungen muss differenziert werden. Deswegen also ganz wichtig, bei der Gestaltung von Rückzahlungsklauseln müsst ihr sehr genau vorgehen und den Vorgaben der Rechtsprechung Genüge tun. Wenn ihr in diesem Zusammenhang Fragen habt zur Gestaltung einer rechtmäßigen und wirksamen Rückzahlungsklausel, sprecht uns gerne an.
Ja, jetzt das Thema zusätzlicher Urlaub. Nach dem Bundesurlaubsgesetz haben ArbeitnehmerInnen ja einen Mindesturlaub von 4 Wochen. Viele Arbeitgeber gewähren ihren Beschäftigten zusätzliche Urlaubstage. Was ihr hierbei beachten solltet, das wollen wir jetzt mal besprechen. Das Bundesurlaubsgesetz spricht von 24 Urlaubstagen und rechnet hier mit einer 6-Tage-Woche. In manchen Arbeitsverträgen lesen wir deshalb, dass 24 Tage Urlaub gewährt werden. Wenn ihr das so regelt, bleibt völlig unklar, ob das 24 Tage, 24 Werktage oder 24 Arbeitstage sein sollen. Damit es also keine Unklarheiten gibt, solltet ihr als erstes den gesetzlichen Urlaub festlegen und deutlich machen, dass es sich hierbei um Arbeitstage handelt und mit wie vielen Arbeitstagen pro Woche ihr rechnet. Zum Beispiel, der Arbeitnehmer hat auf Basis einer 5-Tage-Woche Anspruch auf einen gesetzlichen Mindesturlaub von 4 Wochen bzw. 20 Tagen. Als zweites regelt ihr dann den Urlaub, den ihr zusätzlich zum gesetzlichen Urlaub gewähren wollt. Auch hier solltet ihr ganz genau formulieren. Zum Beispiel so, der Arbeitgeber gewährt dem Arbeitnehmer einen zusätzlichen Urlaub von 10 Tagen, ebenfalls auf Basis einer 5-Tage-Woche. Wenn ihr das so gemacht habt, dann könnt ihr jetzt für den zusätzlichen Urlaub andere Regelungen treffen als die Regelung im Bundesurlaubsgesetz. Das Bundesurlaubsgesetz gilt nämlich nur für den gesetzlichen Urlaub, wenn ihr im Arbeitsvertrag zwischen gesetzlichen und zusätzlichen Urlaub unterscheidet. Ihr könntet zum Beispiel regeln, wann der zusätzliche Urlaub verfällt, wenn er nicht genommen wurde, zum Beispiel zum 31.12. des laufenden Jahres. Ganz wichtig ist dann noch zu regeln, dass der zusätzliche Urlaub nicht ausgezahlt wird, wenn das Arbeitsverhältnis im laufenden Jahr endet und der zusätzliche Urlaub nicht genommen wurde. Wenn ihr euch jetzt nicht sicher seid, ob die Regelungen in eurem Mustervertrag ausreichend sind, könnt ihr uns diesen gerne für einen kostenlosen Erstcheck zumailen. Wir sagen euch dann, ob hier etwas geändert werden muss oder nicht. Es gibt natürlich noch viele weitere Fragen, vor allen Dingen zum gesetzlichen Urlaub. Wenn ihr hier tiefer einsteigen wollt, legen wir euch die Podcast-Folge Immer Ärger mit dem Urlaub ans Herz. Den Link stellen wir euch natürlich in die Shownotes. Wir hoffen, die heutige Folge hat euch wieder gefallen. Lasst also gerne eine Bewertung da. Kommentiert vor allen Dingen bei Spotify, das hilft uns, damit der Podcast sichtbarer wird. Folgt uns und empfehlt uns weiter. Die nächste Folge, die könnt ihr am 13. Oktober hören. Thema Best of BAG, Risiken bei Kündigung begrenzen. Und in dieser Folge wird wieder Matthias Notzon aus seiner Praxis als Richter am Arbeitsgericht Saarland berichten und Tipps geben, wie ihr als Arbeitgeber die Rechtsprechung des BAG am besten für euch nutzt. Das war es für heute. Macht es gut. Beste Grüße aus Hamburg. Tschüss.
Auch von mir sonnige Grüße aus Hamburg. Auf bald. Tschüss. 1, 2.